Und wir finden aber, wenn wir uns zum Beispiel den Berufseinstieg anschauen, da finden wir deutlich stärkere Effekte, dass zum Beispiel junge Menschen, nachdem sie angefangen haben zu arbeiten, deutlich gewissenhafter sind, auch etwas extravertierter und verträglicher als in den Jahren davor. Wahrscheinlich, weil sie jetzt mit so Anforderungen konfrontiert sind, wie ich muss pünktlich bei der Arbeit erscheinen, mich zuvorkommend verhalten, meine Aufgaben gewissenhaft erledigen und so weiter, was dann zu dieser Reifung führt.
Einen wunderschönen guten Morgen nach Kalifornien. Liebe Eva, herzlich willkommen in der aktuellen Ausgabe von S&P Leader Talks.
Hallo Georgi, freut mich.
Ich beschäftige mich seit langem mit der Persönlichkeitsentwicklung und da kommt man natürlich an Big Five nicht vorbei. Deswegen freue ich mich auch über unseren Austausch. Aber bevor wir mit dem Fachlichen starten, wollte ich gerne erfahren, wie es in Kalifornien so ist. Du machst ja, glaube ich, die Gastprofessur dort zurzeit.
Genau, ich bin gerade Visiting Professor an der UCLA in LA. Ich kann mich nicht beschweren, das Wetter ist stabil sonnig, jeden Tag 20 Grad. Ich genieße auf jeden Fall meine Zeit hier.
Und die Uni ist ja sogar vor einigen Ivy League Universitäten gerankt, ja, weltweit.
Genau, da sind sehr spannende Forscherpersönlichkeiten. Da kann man sehr viel forschen, arbeiten, kollaborieren. Es ist total spannend. Es gibt auch immer ganz viele spannende Vorträge, sehr viele Formate, wo man sich einbringen kann. Das ist top.
Und das interessiert mich jetzt wirklich. Du bist ja sonst in Potsdam, glaube ich. Wie ist das? Wo sind die Unterschiede? Sind die Leute, auch Studenten, ganz anders als in Deutschland? Andere Interessen, andere Herangehensweise? Wie würdest du das jetzt beschreiben? Deine Erfahrungswerte bis jetzt?
Puh, also ein Unterschied ist, dass die meisten hier kein Masterstudium machen, sondern direkt ihre Promotion. Also die machen quasi nur ein Bachelorstudium. In Deutschland ist es ja quasi Gesetz, dass man erst das Bachelorstudium macht und dann das Masterstudium und dann die Promotion. Und hier ist es eher so, dass man seinen Bachelor macht und dann direkt in die Promotion geht. Und die Promotion, die läuft ja auch ein bisschen anders ab als in Deutschland. In Deutschland hat man quasi eine Anstellung. Man hat eine Stelle als wissenschaftliche Kraft und hier ist es so, dass man in einem strukturierten Promotionsprogramm ist. Also das ist schon ein wesentlicher struktureller Unterschied.
Okay, und das ist ja bestimmt sehr teuer, oder, dort studieren zu dürfen?
Auf jeden Fall. Also das ist sehr, sehr schwierig, da überhaupt reinzukommen und auch sehr kostspielig.
Was kostet denn so ein Studium?
Es kommt immer darauf an, ob man aus Kalifornien ist oder aus einem anderen Teil der USA oder international. Für international ist es am teuersten. Ich kann hier gerade gar nicht die konkreten Zahlen nennen, aber auf jeden Fall so, dass man als Deutscher aus den Latschen kippt. Das ist ein ganz anderer Standard hier. Ja.
Okay. Und gab es ein Ereignis oder einen Vortrag, der dich wirklich umgehauen hat?
Es gab jetzt vor einiger Zeit die Wahlen hier, was natürlich viele Menschen auch umtreibt. Und da habe ich mir sehr spannende Vorträge angehört, unter anderem über die Polarisierung in den USA, wie man das Ganze so aus der politisch-psychologischen Perspektive einordnen kann. Das fand ich spannend. Ich höre mir auch manchmal Vorträge an über Stereotype, Vorurteile. Das finde ich auch immer spannend, weil man da nochmal so ein bisschen reinzoomt. Was sind denn so typische Stereotype, Vorurteile, die es hier gibt in den USA? Dann lernt man einfach nochmal sehr viel über die Kultur. Hier geht es natürlich auch immer viel um so ethnische Unterschiede, weil das dann nochmal sehr viel diverser ist als bei uns. Insofern, ja, sind das so ganz coole Aspekte, die man in Europa nicht so vertreten hat.
Super spannend. Und wir haben jetzt schon mal Big Five kurz gestreift. Aber ich glaube, Professor Hyde hat sich damit auseinandergesetzt und hat Big Five Korrelationen mit Wahlpräferenzen verglichen, oder? Dass die Konservativen und Demokraten unterschiedliche Big Five Charakteristika haben, oder?
Ja, da gibt es kleine Unterschiede. Tendenziell ist es so, dass Personen, die eher linksliberal eingestellt sind, dass die tendenziell offener sind als Personen, die eher konservativ wählen. Gibt es auch Korrelationen mit dem Alter? Es ist ja tendenziell so, dass man zum Alter hin eher etwas konservativ wird, was so die eigenen Werteorientierungen betrifft. Das findet man auch im Wahlverhalten, dass ältere Menschen ja wählen eher etwas konservativer als jüngere Personen. Und ja, es ist eine ganz spannende Korrelation, muss man aber aufpassen. Es sind eher kleine Effekte, da spielen noch ganz viele andere Punkte eine Rolle.
Aber diese Offenheit, die positiv korreliert mit linksliberalen Ansichten, deswegen sind so viele kreative Berufe tendenziell auch eher linksliberal eingestellt.
Ja, könnte man so sagen, auf jeden Fall, ja.
Super.
Wobei aber die Psychologie da sagt, dass es vor allen Dingen auch viel so ja, tradierte Normen sind, Werte, mit denen man aufgewachsen ist, die dann auch bestimmen, wie man wählt. Also das spielt da eine ganz, ganz große Rolle für nicht nur die Big Five.
Okay. Und wenn wir zu Big Five kommen, das ist ja, es gibt ja unglaublich viele unterschiedliche Methoden, um die Charakteristika der Menschen zu messen. Ich habe mich aus der Evidenzforschung schon länger mit Big Five beschäftigt, weil das ja in der Hinsicht schubladenfreiere Einordnung der Menschen ist, weil sehr, sehr viele Modelle sind sehr simplifizierend und da kann man die Menschen in unterschiedliche Schubladen sehr einfach einordnen und sagen, das ist der Grüne, das ist der Rote oder das ist der und so weiter. Vielleicht kannst du auch für die Zuhörer Big Five kurz aufgreifen und erläutern, wo die Unterschiede herkommen und wie das Konzept ist.
Na, also das Big Five-Modell wurde entwickelt, um die Grundzüge der menschlichen Persönlichkeit mit Hilfe einiger weniger Eigenschaften beschreiben zu können. Also es ist ein Modell, was an und für sich sehr, sehr grob ist, das jetzt nicht sonderlich detailliert. Und das Modell umfasst 5 Eigenschaften. Wir können die auch mal durchgehen. Das erste ist die Extraversion. Menschen, die sehr extravertiert sind, die sind in der Regel gesellig, die gehen aus sich heraus, sind gesprächig, verbringen gerne Zeit mit anderen Menschen. Wohingegen Personen, die eher introvertiert sind, eher ruhig sind, zurückhaltend, die brauchen mehr Zeit für sich, um den Akku wieder aufzuladen. Also Extravertierte, die tanken neue Energie, wenn sie in der Menge baden, wohingegen Introvertierte da eher Energie verlieren, die brauchen Zeit und Raum für sich, um den, ja, um die Ressourcen wieder zu laden. Dann haben wir die emotionale Stabilität. Menschen, die emotional stabil sind, die sind tendenziell robust, stressresistent, können sehr gut mit herausfordernden, unsicheren Situationen umgehen. Wohingegen Menschen, die weniger emotional stabil sind, zu negativen Gefühlen neigen. Die sind zum Beispiel im Alltag häufiger ängstlich oder auch deprimiert. Dann haben wir die Gewissenhaftigkeit. Gewissenhafte Menschen, die sind sehr ordnungsliebend, strukturiert, aufgeräumt, gut organisiert, erscheinen pünktlich bei der Arbeit. Und ja, weniger gewissenhafte Menschen eben nicht, so ein bisschen schludriger sind die unterwegs im Alltag. Dann das vierte Merkmal ist die Verträglichkeit. Verträgliche Menschen, die legen großen Wert auf harmonische zwischenmenschliche Beziehungen. Die mögen es, wenn sie gut mit anderen Menschen zurechtkommen, sind in der Regel sehr freundlich. Weniger verträgliche Menschen, ja eher durchsetzungsstark, die setzen auch mal ihren Willen durch, wenn es dann Beef gibt. Und als letztes Merkmal haben wir die Offenheit für neue Erfahrungen. Da haben wir ja eben schon kurz drüber gesprochen. Menschen, die sehr offen sind, die sind aufgeschlossen für Neues, die mögen es, neue Sachen zu explorieren, die reisen gerne, probieren exotisches Essen aus und so weiter und sind auch intellektuell sehr interessiert. Also die interessieren sich zum Beispiel für philosophische Konzepte oder für Kunst, Literatur, solche Dinge.
Spannend. Und wenn ich jetzt grundsätzliche Tendenzunterschiede zwischen Männern und Frauen aufgreifen würde, gibt es das auch? Klare Profile bei Unterschiede zwischen Frauen und Männern bei Big Five?
Ja, tendenziell, wobei auch hier die Unterschiede wieder klein sind. Also es gibt innerhalb der Gruppen, also innerhalb der Frauen und innerhalb der Männer mehr Varianz als jetzt zwischen den Geschlechtern. Aber es ist zum Beispiel so, dass Männer im Schnitt emotional stabiler sind. Frauen, die sind tendenziell ja ängstlicher und häufiger deprimiert. Die haben auch ein höheres Risiko zum Beispiel für Angststörungen oder für Depressionen. Und Frauen sind zum Beispiel in Tucken verträglicher als Männer im Schnitt.
Deswegen verhandeln sie nicht immer so hart, um deren ihnen zustehende Leistung zum Beispiel entsprechenden Lohn zu bekommen, oder?
Ja, das spielt da tatsächlich auch eine Rolle. Tatsächlich, also wir gehen davon aus, dass das wahrscheinlich auch mit der Sozialisation zusammenhängt. weil man eben Mädchen früh meist beibringt, sei lieb, sei brav, pass dich an, mach keine Probleme, wohingegen man Jungs ja eher versucht zu motivieren, dass die mutig sind, stark, durchsetzungsfähig, dominant, daran könnte das liegen. Und tatsächlich schlägt sich sowas auch im Gehalt nieder. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die verträglicher sind, im Schnitt weniger verdienen. Wahrscheinlich, weil sie sich auch bei der Gehaltsverhandlung schlechter behaupten können. Und wir wissen ja auch, dass Frauen im Schnitt weniger verdienen als Männer. Es gibt ja immer noch dieses Gender Pay Gap. Von daher wäre das durchaus ein Mechanismus, der sehr plausibel wäre.
Und du hast jetzt Sozialisation erwähnt. Ich meine, wenn man, wie ich das verstanden habe, dass genetisch prädisponiert sind ungefähr 50-60% der angeborenen Charakteristika. Und die Sozialisation spielt auch eine sehr, sehr große Rolle, aber die mit Epigenetik wandeln sie sich entlang des Lebens. Aber es ist schon so, dass die Hälfte mindestens prädisponiert ist.
Ja, man kann das immer ganz schwer in Steinmaß meißeln und sagen, so und so viel Prozent sind jetzt Gene, so viel ist Umwelt. Also die Hausnummer, die du nennst, die ist schon richtig. Eventuell ist auch der Umweltanteil noch ein bisschen größer. Aber der Knackpunkt ist der, dass Gene und Umwelt miteinander interagieren. Das sind nicht rein additive Effekte, so und so viel sind Gene, so viel ist Umwelt, sondern beides spielt auf sehr komplexe Art und Weise miteinander zusammen. Und in Abhängigkeit unserer Gene reagieren wir auf Umweltreize unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel genetisch bedingt emotional instabiler bin, dann würde ich auch auf stressreiche Ereignisse intensiver reagieren und hätte dann eine andere Reaktion. Und wie stark dieser genetische Anteil ist, hängt auch so ein bisschen von dem Persönlichkeitsmerkmal ab, was wir betrachten. Es gibt Merkmale, die haben eine hohe genetische Basis, zum Beispiel Intelligenz. Und es gibt andere Merkmale, wo Lernerfahrung eine deutlich größere Rolle spielt. Also das ist alles sehr komplex, das lässt sich schwer in so eine einzelne Zahl reinpressen.
Genau, was für mich wichtig war, auch zu verstehen, dass man mit der Sozialisation nicht alles lösen kann, weil da gewisse Prädispositionen, das ist ja auch befreiend, weil man sich nicht permanent dann irgendwie kaputt macht und sagt, okay, ich muss, wenn man einfach das bis zum gewissen Grad nicht kann. Ja.
Genau, ja. Was aber noch wichtig zu sagen ist, bei Persönlichkeit, da meinen immer viele, das sei etwas, was sich nur in der Kindheit entwickelt und was dann irgendwann ausgereift ist, so mit 18, 19, 20. Dem ist aber nicht so. Wir lernen unser gesamtes Leben ja weiterhin zu und das hat auch Effekte auf unsere Persönlichkeit. Also man kann sich auch als hochbetagte Person noch weiterentwickeln und an der eigenen Persönlichkeit arbeiten, hinzulernen, was ja sehr, sehr schön ist.
Und du hast jetzt Intelligenz erwähnt. Ich hatte mich mal mit dem Thema beschäftigt, was machen die Erfolgsunterschiede aus? Ja, gibt es da auch klare Determinanten, wo man sagen kann, okay, das ist das, was den Erfolg ausmacht? Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es nur zwei Determinanten, die tatsächlich identifizierbar sind, valide. Das ist einmal Intelligenz. Das heißt, je intelligenter man ist, desto erfolgreicher im Leben man wäre, im Vergleich zu den anderen, oder man erklärt damit den Erfolgsunterschied zu ungefähr 25% und die Gewissenhaftigkeit als der zweite Aspekt, wo man 5-7% erklärt werden kann. Und das ist alles. Das heißt, alle anderen Determinanten sind gar nicht identifizierbar. Stimmt das noch? Oder?
Naja, es kommt darauf an, was du als Erfolg definierst. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Indikatoren. Was heißt es, erfolgreich zu sein? Ist das jetzt, wie viel ich verdiene oder wie sehr mich die Kollegen schätzen oder wie weit ich es bringe in der Firma oder ob ich die Welt verändere? Da gibt es ja sehr unterschiedliche Dimensionen von erfolgreich sein, die man betrachten kann. Und ja, ähnlich ist es auch bei Intelligenz. Das ist ein sehr weit gefasstes Merkmal. Da ist so ein bisschen die Frage, was verstehen wir denn eigentlich unter Intelligenz? Da ist sich selbst die Fachwelt nicht einig. Und dann gibt es natürlich noch diese, diese Randbereiche der Intelligenz, zum Beispiel Empathiefähigkeit, Sozialkompetenz, Kreativität, was auch alles Fähigkeitsmerkmale sind, die natürlich auch eine Rolle spielen im Beruflichen. Also es kommt immer sehr stark darauf an, welchen einzelnen Aspekt betrachten wir denn eigentlich.
Okay. Ich habe jetzt aus der Perspektive zum Beispiel des Aufstieges hierarchisch, was Macht anbetrifft, Professor Schermulich hat in seinem Buch irgendwo Gewissenhaftigkeit und Extraversion mit 0,33 aufgeführt als die zwei relevanten Determinanten. Stimmt das auch aus deiner Perspektive?
Also es sind schon wichtige Eigenschaften. Gibt natürlich noch weitere darüber hinaus. Zum Beispiel bei Unternehmern ist es ganz wichtig, risikobereit zu sein. Das korreliert so ein bisschen mit Extraversion, weil ich natürlich bereit sein muss, waghalsige Ideen eventuell auch auszuprobieren, selbst wenn ich scheitere. Dann in sozialen Berufen ist sicherlich Verträglichkeit auch wichtig. Wie gut komme ich mit Personen zurecht? Wie gut kann ich aber auch eigene Interessen durchsetzen? Also es kommt immer drauf an. Und ganz wichtig ist die Motivation. Was habe ich eigentlich für einen Drive? Nicht nur, wie kompetent ich bin, sondern auch wie viel Herzblut steckt eigentlich dahinter. Einmal die Motivation, habe ich wirklich das Interesse, strebe ich ein Ziel an, dann aber auch die Volition, inwiefern habe ich die Willenskraft, mich da auch durchzubeißen in Phasen, wo es jetzt etwas, ja, in so Durststrecken Phasen. Was natürlich leichter ist, wenn man insgesamt brennt für ein Thema und da so eine ganz große Ambition auch für hat.
Und ist das auch genetisch prädisponiert, wie entflammbar man ist und wie motiviert man und vielleicht konsequent in der Zielerreichung?
Tendenziell schon. Da gibt es gute Techniken, auch wie man zum Beispiel seine Willensstärke oder Zielerreichung, wie man das leichter schafft, Ziele zu erreichen, weil es natürlich was damit zu tun hat, wie setze ich mir Ziele, wie gut strukturiere ich mich im Alltag, führe ich mir vor Augen, welche positiven Effekte das hat und so weiter. So grundlegende Interessen, wofür interessiere ich mich eigentlich, wofür brenne ich, die haben eine sehr, sehr hohe genetische Basis. Die sind auch erstaunlich stabil über das Leben hinweg. Da kann man jetzt wenig so dran schrauben, wenn sich jemand so überhaupt gar nicht für Mathe interessiert oder so, den jetzt wirklich dafür zu entflammen, wird wahrscheinlich schwierig. Also es ist natürlich auch geprägt durch die Erfahrung. Wenn ich zum Beispiel aufwachse in einem Umfeld, wo alle mir sagen, oh mein Gott, Mathe, es ist so furchtbar, da gibt es ja ganz viele Stereotype, mit denen man aufwächst und das internalisiert man dann irgendwann und geht selber davon aus. Aber nichtsdestotrotz ist da ja immer noch diese Komponente von diesem, wofür kann ich mich richtig begeistern, wofür brenne ich, und da unterscheiden sich Menschen einfach drin und das kann man auch schwer beeinflussen oder nur bedingt.
Und in deiner Forschung gab es für dich so ein paar Aha-Effekte, wo du etwas herausgefunden hast, womit die Koryphäenwelt bis jetzt nicht gerechnet hat und dass du da sagtest, wow, das ist ein echtes Aha-Erlebnis?
Wo ich mich viel mit befasst habe, ist die Frage, inwiefern prägen uns eigentlich Lebensereignisse, zum Beispiel die Geburt eines Kindes oder auch der Einstieg ins Berufsleben. Und da haben wir herausgefunden, dass die Geburt eines Kindes erstaunlich wenig Effekte hat. Menschen verändern sich kaum in den Grundzügen ihrer Persönlichkeit, also in den Big Five, vor und nach der Geburt eines Kindes. Und das ist schon so ein Aha-Erlebnis, weil die meisten Menschen sagen, dass die Geburt ihres Kindes sie grundlegend verändert hat und die erleben das subjektiv ganz anders. Und wir finden aber, wenn wir uns zum Beispiel den Berufseinstieg anschauen, da finden wir deutlich stärkere Effekte, dass zum Beispiel junge Menschen, nachdem sie angefangen haben zu arbeiten, deutlich gewissenhafter sind, auch etwas extravertierter und verträglicher als in den Jahren davor. Wahrscheinlich, weil sie jetzt mit so Anforderungen konfrontiert sind, wie ich muss pünktlich bei der Arbeit erscheinen, mich zuvorkommend verhalten, meine Aufgaben gewissenhaft erledigen und so weiter, was dann zu dieser Reifung führt.
Und auch zu konservativen Ansichten irgendwann vielleicht, ja.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, und bei der Geburt eines Kindes, da finden wir eben nicht, zumindest nicht im Mittel bei allen Menschen, dass die Gewissenhaftigkeit danach ansteigt. Und das ist insofern überraschend, als dass man ja denken würde, wenn ich Verantwortung übernehme für einen Menschen, für ein Baby, da muss ich wirklich sehr gewissenhaft sein. Wahrscheinlich hängt das aber damit zusammen, dass ich natürlich dann auch Abstriche machen muss. Also ich kümmere mich vielleicht um das Kind, bin aber nicht mehr so gewissenhaft bei der Arbeit, einfach weil ich nicht mehr diese Ressourcen, die Energie habe. Ich muss dann einfach haushalten mit der Zeit und ja der Energie, die mir zur Verfügung steht. Und das könnte erklären, warum wir nicht finden, dass ein Baby die Gewissenhaftigkeit boostert.
Okay, interessant. Und Eva, wenn man jetzt das Phänomen des Isomorphismus aufgreift und sagt, die Partner ähnelt sich mit der Zeit immer mehr. Wurde das auch untersucht, ob das bei Big Five dann sichtbar wird, der gegenseitige Einfluss einer Partnerschaft?
Ja, da gibt es inkonsistente Befunde zu. Was vor allen Dingen auch sehr viel beforscht wird, ist die Frage, was stimmt denn eigentlich mehr? Gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Also nicht nur, ob die sich annähern, da findet man teilweise eine Evidenz für, aber auch, was denn besser funktioniert. Und da ist die Evidenz auch so ein bisschen uneinig. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass es besser ist, wenn man sich ähnlich ist. Kann man sich ja auch gut vorstellen, angenommen, die eine Person ist jetzt super extrovertiert, will den ganzen Tag um die Häuser ziehen und die andere lieber zu Hause liegen, dass das dann irgendwann zu Konflikten führt oder einfach nicht so gut harmoniert im Alltag. Oder die eine ist super chaotisch und der andere richtig aufgeräumt. Das führt dann einfach schneller zu Konflikten. Aber häufig findet man diese starken Ähnlichkeitseffekte, die man annimmt, nicht. Und es scheint eher so ein Rauschen zu sein. Also schon wichtig, dass man eine Ähnlichkeit hat, aber in so Merkmalen, die man schwer greifen kann. Zum Beispiel habe ich so eine ganz bestimmte Art von Humor, die matcht, oder so eine ganz bestimmte Art und Weise, mich zu verhalten im Alltag. Also diese Ähnlichkeiten, die scheinen eine Rolle zu spielen, die lassen sich aber gar nicht so stark und so eindeutig quantifizieren im Hinblick auf diese Big Five Persönlichkeitsmerkmale.
Okay, super spannend. Und lohnt es sich für jeden vielleicht einen Big Five-Test zu machen? Das ist ja im Internet frei verfügbar, um einfach eine gewisse Einordnung, eigene Eigenschaften vorzunehmen. Würdest du das empfehlen?
Ja, ich denke, schaden kann das nicht. Es ist immer eine gute Idee, denke ich, wenn man sich selbst versucht einzuschätzen, einzuordnen, wie bin ich denn eigentlich so? Was man auch mal machen kann, ist, dass man mit anderen darüber spricht, zum Beispiel mit Freunden, mit Familie, weil andere ja häufig auch eine andere Perspektive haben als man selbst. Man selbst hat ja so ein etwas verzerrtes Selbstbild, schaut zum Beispiel stärker auf Stärken, man schaut selbst stärker auf die eigenen Schwächen als auf die Stärken. Und da kann man sich mal austauschen mit anderen, wie nehmt ihr mich eigentlich wahr? Was würdet ihr sagen, bin ich für ein Mensch? Was zeichnet mich aus? Und vor allen Dingen auch, was sind denn eigentlich aus eurer Sicht meine Stärken? Was kann ich besonders gut?
Weil das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen, dass Big Five sagt ja nicht, das ist schlecht oder das ist gut, weil in jeder Ausprägung gibt es Vor- und Nachteile. Das ist je nach der Situation, je nach Kontext. Ja, zum Beispiel die Verträglichkeit, vielleicht für harte Verhandlungen im Einkauf, ist es nicht so günstig in einem sozialen Umfeld, wo man Empathie und Harmonie besonders wertschätzt, wäre das vielleicht ein Riesenvorteil. Ja.
Absolut. Und das ist ein Punkt, der mir immer ganz wichtig ist. Also Persönlichkeit ist etwas, da gibt es kein besser oder schlechter, sondern es gibt einfach eine große Bandbreite. Und auch als Gesellschaft profitieren wir davon, dass wir alle unterschiedlich sind. Denn nur so können wir die vielen Nischen, die unsere Welt mit sich bringt, überhaupt ausfüllen. Wenn wir alle ähnlich wären, dann wären wir schwer überlebensfähig als Gesamtheit. Es gibt schon Studien dazu, wie hängen denn zum Beispiel die Big Five-Merkmale zusammen mit Erfolg, mit Gesundheit, mit glücklichen zwischenmenschlichen Beziehungen. Und da zeigt sich tendenziell im Schnitt, dass höhere Ausprägungen vorteilhafter sind. Also so eine leichte Wertung, die steckt da schon drin. Und auch wenn man Menschen befragt, möchten 90% aller Menschen eher höhere Werte in den Big Five haben und nur 10% geringere. Das macht auch Sinn, wenn man sich mal diese Labels anschaut, weil Menschen möchten ja in der Regel emotional stabiler sein, gewissenhafter, verträglicher, extravertierter, offener. Und kaum jemand möchte in sich gekehrter sein, emotional instabiler, schludriger oder unverträglicher, verschlossener. Das sind so Merkmale, die ja auch negativer konnotiert sind. Aber du hast völlig recht, auch geringe Ausprägungen, die bringen Vorteile mit sich. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und du hast es gerade schon gesagt, wenn ich zum Beispiel weniger verträglich bin, dann breche ich zwar eher einen Streit vom Zaun, mir fällt es aber auch leichter, meine eigenen Bedürfnisse und Interessen durchzusetzen. Oder wenn ich verschlossener bin, dann ist es vielleicht auch ganz nett im Alltag, weil ich dann nicht permanent neue Abenteuer suchen muss, sondern happy bin mit meinem Leben, wie das ist, was mich ja auch zufriedenstellen kann.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Und was für mich auch sehr spannend war zu erfahren, dass zum Beispiel Unternehmer, so Startup-Gründer, dass die extrovertierter sind und offener. Deswegen auch in Kalifornien sind so viele in Silicon Valley Menschen, die tendenziell offen sind. Ja. Auf der anderen Seite, es gibt eine sehr seltene Kombination, stark ausgeprägte Kreativität und Gewissenhaftigkeit in einer Person. Ist das so?
Ja, du meinst jetzt gewissenhaft.
Das heißt, sehr kreative Menschen sind tendenziell weniger gewissenhaft.
Ah.
Und ich habe so verstanden, dass einige Leute, die besonders erfolgreich sind im zum Beispiel im Technologieumfeld, die weisen diese sehr seltene Eigenschaft, dass sie unglaublich kreativ sind und können alles noch strukturiert abarbeiten und sich durchsetzen. Und diese so ein Match ist sehr selten, glaube ich, bei 0,2% der Menschen kommt das vor und deswegen gibt es ja so wenig solche erfolgreiche Personen wie zum Beispiel Steve Jobs. Hatte wohl diese Eigenschaft sehr stark ausgeprägt, die beiden. Ne?
Ja, da kommt es auch wieder darauf an, was ist, also was, welche Facette von Kreativität betrachte ich. Weil man kann Kreativität grob auf zwei Arten definieren. Einmal diese ja, intellektuelle Kreativität, dass ich jemand bin, der relativ schnell viele Problemlösungen findet. Das korreliert eher hoch mit Offenheit, weil das so diese intellektuelle Kapazität beschreibt. Und dann haben wir aber diese ja, breitere Art der Kreativität, das, was man häufig landläufig darunter versteht, so dieser kreative, etwas chaotische Künstlertyp. Ich habe irgendwie ganz viele wilde Ideen oder bin so ein bisschen verrückter, unkonventionell in meinem Alltag. Das würde tendenziell dann eher negativ mit Offenheit korrelieren.
Okay, also, genau. Interessant. Und ja, der letzte Aspekt zu Thema Big Five, Selbstwert oder Selbstvertrauen, ja, ist das nicht sehr stark korrelierend mit emotionaler Stabilität?
Auf jeden Fall. Da gibt es auch so ein Bundle an Persönlichkeitsmerkmalen, das nennt man Core Self-Evaluations, also so grundlegende Bewertungen der eigenen Person. Und da gehört unter anderem die emotionale Stabilität zu, aber auch das Selbstwertgefühl, die Selbstwirksamkeitserwartung und die wahrgenommene Kontrolle. Also es gibt so ein paar oder viele Persönlichkeitsmerkmale, die in Seitenteilen überschneiden. Das sind getrennte Konstrukte, die aber ja miteinander korrelieren. Es hängt zusammen. Also jemand, der tendenziell emotional stabiler ist, hat tendenziell auch ein höheres Selbstwertgefühl.
Und kann man diese emotionale Stabilität trainieren? Du hast ja dein letztes Buch, Easy Relax, eigentlich darüber geschrieben, wie man mit dem Stress des Lebens erfolgreich umgeht.
Genau, über solche Strategien kann man das auch machen. Also wenn ich jetzt merke, ich bin eine Person, die sehr leicht gestresst ist, die sehr leicht ängstlich wird, panisch, dann kann ich erstmal diese Gefühlskomponente nicht direkt beeinflussen. Ich kann ja nicht bewusst steuern, wann ich Angst bekomme oder nicht. Aber ich kann zusehen, dass ich in bestimmten Situationen anders reagiere, mich anders verhalte, vielleicht auch andere Denkweisen mir antrainieren. Und über dieses Potpourri an unterschiedlichen Stressmanagement-Skills, die ich ausbauen kann, könnte ich versuchen, meine emotionale Stabilität zu steigern. Da gibt es auch ganz spannende Studien zu, weil Menschen, die Psychotherapien machen, dass da im Schnitt auch die emotionale Stabilität ansteigt, weil sowas dann natürlich eine große Rolle spielt.
Das heißt, wenn man mit den anderen Menschen über die Themen redet und sich öffnet und begleitet wird, das ist dann auch eine gute Botschaft, dass es machbar ist, emotional stabiler zu werden. Ja.
Genau, einmal das, aber man lernt, also Psychotherapie ist ja mehr als nur Gespräche. Man lernt da auch mit bestimmten Situationen anders umzugehen. Also angenommen, ich bin jemand, der sozial sehr ängstlich ist und ich habe Angst davor, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, dann würde ich ja im Rahmen der Psychotherapie auch daran arbeiten, das trainieren, dass mir das leichter fällt mit der Zeit. Also je nach Störungsbild oder Problematik lernt man in der Regel in einer Therapie ganz bestimmte Strategien. Also man trainiert neue Verhaltensweisen, neue Denkmuster, mit dem Ziel letzten Endes natürlich, dass man emotional stabiler auch wird, weniger häufig emotional, also weniger häufig negative Emotionen hat im Alltag.
Und du versprichst, dass du in 20 Sekunden jeden entspannen kannst unter Druck?
Ich gebe zu, dass der Titel so ein bisschen reißerisch ist. Das ist eine Technik, die muss man schrittweise erlernen. Wenn man das Ganze aber erlernt hat, dann gelingt es tatsächlich, sich in wenigen Sekunden runterzubringen. Also
würdest du die Technik kurz erläutern in den einzelnen Schritten, weil mich das auch sehr interessiert. Ich bin in einem permanenten Stressumfeld unterwegs, seit über 20 Jahren.
Also Easy Relax ist so eine Blitzentspannungstechnik und wenn du die beherrschst, dann gelingt es dir, also Ziel dieser Technik ist es, sich gezielt in Alltagssituationen, wo ich merke, ich bin jetzt gerade angespannt oder werde unruhig, langsam kommt der Stress hoch, dass ich mich da direkt runterbringe, sobald ich dieses allererste Anzeichen merke. Und durch dieses direkte, blitzschnelle Reagieren und die intensive Entspannung in diesem Augenblick kann ich verhindern, dass ich in so eine Art Teufelskreis gelange.
Spirale.
Das immer weiter aufschaukelt. Das ist die Idee dahinter. Und man erlernt das, indem man schrittweise erlernt, sich in immer kürzeren Abständen zu entspannen. Also ich fange an mit der progressiven Muskelentspannung. Das ist eine relativ bekannte Methode, wo man sich entspannt hinsetzt und dann peu à peu die einzelnen Muskelgruppen des Körpers kurz anspannt und dann wieder entspannt, bis wirklich der gesamte Körper tiefenentspannt ist. Das dauert aber auch so, je nachdem welche Variante man macht, so 15 Minuten, ja, mindestens.
Und ist es geführt am besten zu machen? Am Anfang?
Ja, wenn man gar keine Vorerfahrung hat, kann das den Einstieg erleichtern. Ich empfehle aber immer, bei Zeiten das nicht geführt zu machen, sondern selbst, also sich da selbst durchzuführen, einfach weil man dann selber diese Fähigkeit trainiert, sich selbst runterzubringen. Weil ich möchte mich ja später im Alltag auch entspannen, ohne jemanden, der mich führt, sondern aus eigener Kraft heraus. Deswegen macht es Sinn, von vornherein das auch selbst eigenständig zu üben. Ja.
Und bleiben wir dabei? Das heißt, diese Entspannungsübungen, macht man das zweimal, dreimal am Tag, um da reinzukommen oder das zu verankern oder zu verinnerlichen?
Genau, die progressive Muskelentspannung, die macht man idealerweise mindestens eine Woche, zwei oder dreimal täglich, um das wirklich gut zu üben. Kann man natürlich auch länger noch üben. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Schritt. Der nächste Schritt wäre dann, die einzelnen Muskelpartien direkt zu entspannen, ohne die vorher anzuspannen. Geht natürlich schneller und ist direkter, aber auch ein bisschen schwieriger. Das macht man dann wieder eine Woche. Und dann wird das Ganze immer weiter abgekürzt, bis man es irgendwann schafft, sich innerhalb von wenigen Sekunden zu entspannen. Und zusätzlich trainiere ich noch, früher Anzeichen von Stress im Alltag wahrzunehmen und dann im allerletzten Schritt im Alltag, wenn ich gestresst bin, diese Entspannung anzuwenden. Also ganz am Anfang entspanne ich mich in einer entspannten Situation. Ich nehme mir dann zum Beispiel Zeit nach Feierabend und hole mir irgendwo einen gemütlichen Entspannungssessel und da mache ich in Ruhe meine PMR ganz am Anfang, wenn ich noch keine Erfahrung habe. Also in einem entspannten, nicht gestressten Umfeld. Und ich trainiere dann aber später, wenn ich das insgesamt gut kann mit der Entspannung, mich nicht nur in entspannten Umfeldern zu entspannen, sondern direkt in der Stresssituation, was nochmal viel, viel schwieriger ist. Weil das ist ja so ein bisschen diese Krux. Ich denke so, ja, in einem entspannten Umfeld fällt es uns allen mehr oder weniger leicht, uns runterzubringen. Aber das Schwierige ist eben die Stresssituation, wenn dann die Nerven durchbrennen, dann sich selbst zu regulieren, das ist total anspruchsvoll und das wird in diesem Trainingsprogramm gezielt trainiert durch schrittweise Übung.
Mhm. Welche Rolle spielt dabei die Atemtechnik? Weil es gibt ja auch Atemtechniken, die entstressen, indem Cortisol runtergebracht wird. Hast du da Erfahrungswerte oder eine gute Methodik?
Ja, also der Atem, der spielt da auch eine Rolle. Es ist generell so physiologisch, dass sich unser Körper entspannt, wenn wir ausatmen. Man kann das machen, auch wenn man gar nicht erfahren ist mit Entspannung, dass man, um sich runterzubringen im Alltag, sich ganz bewusst auf den Atem fokussiert, langsamer atmet und vor allen Dingen auch etwas länger ausatmet als einatmet. Ganz häufig im Alltag, wenn wir gestresst sind, neigen wir zu so einer ganz kurzen
Schnappatmung.
Genau. Und wenn wir Also angenommen, du merkst jetzt, du bist völlig außer dir im Alltag, dann könntest du in dem Moment versuchen, dich ganz bewusst auf eine tiefe Bauchatmung zu konzentrieren, immer die Bauchdecke raus und wieder reinzuatmen und dich dann vor allen Dingen auch diese lange Ausatmung fokussieren. Das bringt dich körperlich schon total runter und überträgt sich dann natürlich auf dein Mindset.
Ich habe von Huberman diesen psychologischen Seufzer übernommen. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Das ist, wo man tief einatmet und dann nochmal nachzieht und dann sehr langsam ausatmet.
Ja.
Und dann so 8 Sekunden ausatmet. Ja. Und das ist wohl nach 3-4 Mal, das hilft wirklich, vor allem.
Ja, das ist derselbe Mechanismus, diese längere Ausatmung.
Und jetzt eine leicht provokante Frage. Du bist ja ein echter Profi in Bezug auf Easy Relax. Das bedeutet, du bist absolut stoisch und dich bringt keine Stresssituation aus der Fassung?
Oh, ich bin schon eine Person, die sich leicht stressen lässt, aber ich habe, ich mache auch diese Technik und ich achte da natürlich drauf im Alltag. Also ich bin da sehr für sensibilisiert und mir fällt das schnell auf. Wie bin ich denn eigentlich körperlich hier? Und dann kann ich halt auch schneller gegenreagieren. Also ich bin von Hause aus so ein eher sensibles Naturell, würde ich sagen. Also ich merke das, wenn ich gestresst bin, aber es fällt mir eben dann auch direkt auf und dann kann ich mich runterbringen, zum Beispiel mit der Technik. Und das ist das Coole daran.
Okay, das bedeutet, dass bei dir Neurozizismus ziemlich hoch ausgeprägt ist, aber du hast das epigenetisch runtergebracht, ja?
Ziemlich hoch. Weiß ich nicht, aber ich bin jetzt auch nicht so, würde jetzt nicht sagen, dass ich so die stoischste Person ever bin, in jeder Situation die Ruhe behalte. Irgendwann bin ich dann doch gestresst.
Ich bin relativ stoisch, dass ich aber wirklich die letzten Jahrzehnte daran gearbeitet, um mit diesen Stresssituationen zurechtzukommen. Und es gibt immer wieder Momente, das meistens sind irgendwelche Trigger-Events, die einen umhauen und ich merke das vor allem in der Nacht, weil ich nicht zur Ruhe komme und somit auf meinen Schlaf entweder abwesend ist oder sehr strapaziert und ich kann das ja mit meinen allen Schlaftrackern beobachten, dass meine Herzfrequenz sowas von im Keller ist und dass ich total aufgedreht bin. Ja. Gibt es da deine Empfehlungen? Was macht man in so einer Situation? Man ist dessen bewusst, man weiß, man ist gestresst, man will easy relaxen und das klappt nicht, weil der Körper einfach so viel Adrenalin oder Cortisol hochpumpt, dass du nichts machen kannst.
Ja, man kann das schon auch versuchen mit so Entspannungstechniken, zum Beispiel PMR. In der Situation bräuchte man gar nicht easy relax, weil da kann ich mir auch mehr Zeit lassen mit dem Entspannen. Man kann auch so eine geführte Entspannungsreise machen oder sich was anhören. Ja, Schlafhygiene ist da quasi wichtig, dass man zum Beispiel jetzt nicht direkt nach einem super aufregenden Film sich hinlegt, sondern so ein bisschen runterkommt, jeden Tag den gleichen Rhythmus macht. Und wenn man einmal diese Schlafproblematik hat, dann ist es ganz wichtig, sich da nicht reinzusteigern, weil was passiert ist ja man wird dann immer angespannter, oh mein Gott, ich muss ja in 5 Stunden schon wieder aufstehen und dann habe ich meinen Tag und wie soll ich das alles bewältigen und jetzt muss ich direkt einschlafen und dann wird man ja natürlich immer angespannter. Und kann dann ganz leicht in so einen Teufelskreis kommen, auch wenn man dann mehrere Tage hintereinander das hat, dass man sich abends schon hinlegt und sich denkt, oh mein Gott, wenn das jetzt heute Abend wieder losgeht. Und da ist so die Kunst, sich so ein bisschen davon frei zu machen und das gelassen hinzunehmen, zu akzeptieren, diese Problematik. Akzeptanz ist sowieso ganz wichtig. Und gerade beim Schlafen, weil da dieser Druck überhaupt nichts bringt, sondern man braucht ja die Entspannung, aber ist dann trotzdem irgendwie angespannt und wenn es gar nicht mehr geht, dann einfach aufstehen, irgendwas machen und es einfach so hinnehmen. Es ist dann eben so, dann bin ich eben am nächsten Tag müde, gehe am nächsten Abend früher ins Bett. Das ist vor allen Dingen wichtig, dass man versucht, da nicht zu katastrophisieren und ja, ansonsten nur an seiner Schlafhygiene arbeitet. Was man häufig macht, wenn sich das Problem schon richtig verfestigt hat bei jemandem, also da wirklich dann jeden Abend die Panik hochkommt, ist Schlafrestriktion, dass man ganz bewusst die Zeitfenster, wo die Person schläft, verkürzt. Weil was oft passiert bei Menschen mit Schlafstörungen, ist, dass sie dann zum Beispiel tagsüber ein Nickerchen machen, weil sie K.O. sind und dann kommt dieser Rhythmus immer mehr aus dem Takt. Und man versucht das dann ganz, ganz bewusst zu limitieren, sodass die Person einen richtigen Schlafdruck hat, so nennt man das. Also abends todmüde ist und dann auch wirklich irgendwann einschläft, einfach weil sie biologisch nicht mehr kann. Und dann kann sich wieder dieser Rhythmus etablieren. Dann habe ich die Erfahrung, ach Mensch, heute habe ich mich hingelegt, ich bin eingeschlafen. Und dann kann man diese Restriktion
stückweise die Routinen etablieren. Ja. Und Eva, du beschäftigst dich ja mit den Persönlichkeiten, Persönlichkeitsstrukturen. Gehst du anders durch die Welt inzwischen? Sind für dich alle Menschen der Umgebung laufende Subjekte der Forschung? Wie wirkt das auf dich, so viele Jahrzehnte sich mit der Persönlichkeitsstruktur zu beschäftigen?
Also so ein ganz hartnäckiges Vorurteil gegenüber Psychologinnen, dass man so die Gedanken aller Menschen liest, also Diagnosen verteilt, Labels, Persönlichkeitsmerkmale zuschreibt. So ein Hauch dessen ist da natürlich dran, wenn ich mich mit einer gewissen Thematik befasse, dann kann ich auch Muster schneller erkennen. Ich denke, das ist einfach immer so, aber ich renne jetzt natürlich nicht durch die Welt bei jeder Party, dass ich die Leute zwanghaft in ihren Big Five-Profilen versuche einzuschätzen. Ich glaube, ich habe da also so eine ganz gute Sensibilität entwickeln können dafür, dass Menschen einfach unterschiedlich gepolt sind und man das auch akzeptieren muss. Ein ganz gutes Beispiel ist immer Introversion, Extraversion. Es gibt eben Leute, die sind die totalen Plappermäuler, haben so ganz viel Energie, sind immer überall dabei. Und dann gibt es eben andere Menschen, die sind ganz ruhig und brauchen ganz viel Zeit für sich. Und das so ein bisschen zu akzeptieren, dass es da nicht das eine besser oder schlechter ist oder man irgendjemanden verändern muss, sondern Menschen einfach unterschiedlich sind in ihrer Art und man versucht, ja, das Beste daraus zu holen. Wie kann man denn damit arbeiten, mit dieser Unterschiedlichkeit? Ich glaube, da habe ich ein ganz gutes Gefühl für entwickelt über die Zeit.
Und du bist zurzeit in den USA und wir haben aktuell dort in der Regierung einige Persönlichkeiten, die für die Feldforschung extrem geeignet sind, weil sie einige Kriterien in Extremen erfüllen. Wie betrachtest du das?
Ja, so ein bisschen mit Sorge, wie natürlich viele andere Menschen auch. Da muss ich jetzt mal schauen, wie das alles weitergeht.
Wie lange bist du noch dort?
Ich bin noch bis Ende März da, also gar nicht mehr so lange, aber es gibt jetzt aktuell eben massive Einschnitte in der Forschung, weil natürlich auch die Wissenschaft nicht so gefördert wird durch die aktuelle Regierung.
Gibt es Unterschiede bei den Forschungsrichtungen? Mhm. Sind das Gender Studies, die jetzt komplett beschnitten werden? Ja,
ja, also ich meine, es gab immer sehr viel in der Psychologie, gerade in den USA gibt es natürlich ganz, ganz viel Forschung zu Diversity und auch zu Diskriminierung. Ganz, ganz viel Forschung, auch Professuren, die darauf ausgerichtet sind. Und jetzt auf einmal wird genau dieses Feld, was wirklich immer gewollt war und extrem unterstützt wurde, wird so gar nicht mehr gefördert. Und aktuell ist einfach so viel im Umbruch, dass viele unsicher sind. Es wurden ja auch gerade viele Entscheidungen getroffen, die noch gar nicht handfest sind. Man muss jetzt erstmal abwarten und die Menschen sind natürlich extrem verunsichert, vor allen Dingen, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Das kann niemand so richtig sagen.
Es sind ja auch viele Lehrstühle. Ja. Das ist ja, da ist es wirklich, wie du sagst, intensiv geforscht wurde in dem Feld.
Ja, und es hat natürlich so eine gewisse, so eine auch skurrile Beinot, so ein Beigeschmack. Weil das einfach etwas war, was hier massiv unterstützt wurde, extrem. Noch viel ist ja auch so ein bisschen rübergeschwappt nach Europa, aber weniger ausgeprägt noch in Europa als in den USA. Und jetzt auf einmal dieser Kontrast, dass etwas, was so ja gewollt war und unterstützt wurde, die ganze Zeit so gar nicht mehr gefördert wird und schon halb illegal ist. Und es sind einfach aktuell sehr, sehr viele offene Fragen hier, würde ich sagen.
Oh, das ist wirklich, ich bin auch sehr gespannt. Unsere Welt ist wieder in eine Umbruchspirale reingekommen und jetzt kein Mensch weiß, was das für Folgen hat. Aber ich beobachte das mit unglaublichem Interesse, weil das schon ziemlich krass ist, was da passiert und vor allem in der Vehemenz für uns Europäer, die evolutionär laufen, ist das schon ziemlich disruptiv, was da passiert.
Ja, ja.
Ja, vor allem in Kalifornien, vermute ich, ist da jetzt ja sehr, sehr demokratische Umgebung.
Also, ja, das finde ich auch immer interessant. dass es einfach so viele unterschiedliche Lager gibt. Also weil Kalifornien eben total demokratisch sind. Also die USA, das ist ja ein riesiges und ein sehr diverses Land eben. Und je nachdem, wo man ist, ist die Mentalität oder auch die politische Ausrichtung eine ganz andere. Ich finde es aber interessant, insgesamt interessant, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland, diese Polarisierung. Man selbst lebt so sehr in seiner Bubble und hat so einen Freundeskreis und geht implizit immer davon aus, dass das jetzt repräsentativ ist für die Welt und wundert sich dann doch manchmal über Wahlergebnisse, wie die so ausfallen, weil die gar nicht matchen mit der eigenen Einstellung oder so dem eigenen Gefühl, was man hat, weil man ja immer ausgeht von sich und seinem Umfeld. Und ja, das finde ich spannend, auch so ein bisschen erschreckend. Ich glaube, schon wichtig, dass man mehr so über den eigenen Tellerrand hinausschaut, weil so diese ganze digitalisierte Welt es uns total ermöglicht, einfach immer in unserer Bubble zu bleiben. Und wir merken das irgendwann gar nicht mehr.
Und man will aber das auch nicht merken. Ich habe jetzt wirklich ein paar Gäste gehabt, die zum Beispiel in eine ganz andere Bubble unterwegs waren. Und für die war das sehr, sehr schwierig, sich auf eine wertschätzende Diskussion einzulassen, weil sie das Gefühl hatten, dass sie in ihrer eigenen Bubble dafür bestraft werden, dass man überhaupt solche Themen bespricht. Und das ist da, wo man sich selbst isoliert. Und dann ist man nicht nur in einer Bubble, sondern in einer Isolationsblase und will gar nicht sich damit konfrontieren lassen. Das ist dann, ich weiß, in den USA ist es auch krass. Da ist die Diskussionsbereitschaft, ist, glaube ich, noch weniger ausgeprägt als in Deutschland, wo man dort niedergeschrien wird, wenn man eine andere Meinung vertritt. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen sind. Gab es da irgendwelche Proteste am Campus?
Proteste gibt es schon mal ab und an. Es gab zum Beispiel sehr große Proteste wegen dem Israel-Gaza-Konflikt.
Und wie ist das jetzt, nachdem Trump da ist? Da gab es ja auch ein paar Entscheidungen. Ja, hat sich das verändert jetzt in den letzten Wochen?
Ja, da ist mein Eindruck vor allem so eine Angstparalyse, würde ich eher sagen. So mein subjektiver Eindruck.
Das heißt, pro Hamas kann man jetzt nicht einfach so da sein.
Ja, das doch immer noch, aber diese Proteste, das ist jetzt schon einige Monate her. Also es gab so einen Moment, ich glaube einfach, weil die Situation, ja, jetzt schon so, also jetzt aktuell gibt es keinen Protest am Campus, den ich persönlich miterlebt hätte, aber ich kann jetzt auch nicht für alle Menschen hier sprechen. Ich habe ja nur so einen ganz persönlichen Blick. Aber mit diesen Blasen und den Meinungen, da gibt es auch Forschung zu, dass es sehr stressig ist für Menschen, konfrontiert zu sein mit anderen Meinungen, weil wir natürlich davon profitieren, evolutionär betrachtet, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die ähnlich gestrickt sind wie wir. Das ist einfach, da gibt es wenig Konflikte. Und ja, es ist natürlich verführerisch, sich in seine eigene Bubble hineinzubegeben, da nicht mehr rauszugehen und sich mit sehr homogenen Meinungen zu umgeben, aber dann eventuell auf lange Sicht auch gefährlich.
So kommt auch Fremdfeindlichkeit zustande, weil man Ähnlichkeit mehr schätzt und alles, was fremd rüberkommt, einfach feindlich gegenüber eingestellt ist.
Ja. Okay. Ja, total.
Ja. Und ich habe auch jetzt in die Forschung gesehen, dass wenn man aus unterschiedlichen Lagern kommt, man aber nicht gegeneinander spricht, sondern über die Meinungen voneinander, dass man da sich wirklich viel schneller und besser versteht, wenn man quasi nicht versucht, es dem anderen zu beweisen, dass er falsch liegt, sondern wo man sich nur austauscht. Dass das unglaublich wertvoll ist und sehr viel Spannung auflöst, ohne den anderen überzeugen zu können.
Ja. Total, ja. Also da gibt es ganz viele so Techniken, wie man das machen kann mit der Annäherung. Problematisch ist natürlich, wenn das immer weiter auseinandergeht, wenn die Polarisierung sehr groß wird und wenn dann ganz viele Emotionen da noch reinkommen. Ich finde, ein gutes Beispiel ist immer dieser Nahostkonflikt. Dieser Israel-Gaza-Konflikt, da ist eine Annäherung dann irgendwann so utopisch, weil der Hass, diese Emotionen so groß sind und das wird dann immer schwieriger. Und diese Annäherungsstrategien, die gibt es, die sind auch wichtig, die sind aber vor allen Dingen gut, wenn man sich noch nicht so weit voneinander entfernt hat. Da kommen ja dann auch unheimlich so Gruppendynamiken rein, wenn ich immer mit meinen Leuten zusammen bin und alle haben ganz extreme Ansichten, dass man sich dann gegenseitig noch aufstachelt und das immer weiter
befeuert. Ja, genau.
Ja.
Nee, super spannend. Ja, Eva, ich stelle immer wieder eine Frage zu deinem eigenen Podcast-Erfahrungsschatz, ja, da du sehr viele solche Interviews führst. Gibt es eine Frage, die du sehr gerne hättest beantworten wollen, aber die nie gestellt wurde? Jetzt hast du die Chance, die Frage dir selbst zu stellen.
Oh Mann, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Also
Aber gibt es eine
natürlich.
Botschaft, die du unbedingt mit aus deinen Büchern als eine Core-Message sozusagen rüberbringen möchtest?
Ja, das haben wir allerdings schon so ein bisschen
Okay.
tangiert. Es gibt bei Persönlichkeit kein besser oder schlechter. Und ich rate immer dazu, bevor man versucht, sich selbst so zu optimieren oder zu verändern oder irgendwelche Schwächen auszumerzen, dass man mal hinschaut auf die Schwächen, auf die Stärken. Was habe ich
Stärken
eigentlich?
orientiert handeln, ne?
Ja, was habe ich eigentlich für Qualitäten und wie könnte ich die vielleicht noch weiter ausbauen? Weil wir sehr negativ sind, gerade was uns selbst betrifft. Und ja, ich glaube, wenn wir mehr auf Stärken schauen, profitieren wir davon. Übrigens nicht nur als Einzelperson, sondern auch als Gesellschaft. Wir haben ja aktuell so viele Konflikte und so viele verfeindete Lager. Ich glaube, wir täten gut daran, wenn wir häufiger mal mit so einem positiven Blick durch die Welt gehen. Was schätze ich eigentlich an den anderen? Welche Qualitäten bringen die mit? Auch im Arbeitsalltag, dass man nicht nur kritisiert, was alles noch nicht richtig gemacht wurde, sondern auch wirklich mal wertschätzen und ganz ehrlich sagt, Mensch, das hast du richtig gut gemacht. Das schätze ich. Ich bin dir dafür dankbar. Also dieses ressourcenorientierte.
Sehr, sehr schön. Ich finde es auch sehr wichtig, stärkenorientiert zu handeln, weil eine Perfektion ist nicht möglich. Und viele versuchen, die Schwächen zu eliminieren, anstelle zu stärken. Die Stärken zu stärken. Ja, da ist es deutlich produktiver in dieser Welt.
Ja, und von außen ist es natürlich immer ganz leicht, Fehler zu finden. Das fällt mir auch immer auf bei der, ja, politischen Meinung. Es geht ja eigentlich immer nur darum, jemandem irgendwas anzudichten oder ans Bein zu binden, was jetzt wieder falsch gemacht wurde. Und es ist einfach so einfach, irgendetwas zu finden, irgendeinen Fehler, eine Schwäche, die man kritisieren kann. Ja, da würde ich mir manchmal wünschen, dass wir ja eben diesen anderen Fokus haben und uns da so ein bisschen zurückhalten und mal,
Ja,
ja, lösungs- und
nicht, was einem fehlt, sondern was einer schon hat und was nutzen kann. Super. Eva, zum Abschluss jedes Gesprächs stellen wir immer drei Fragen, die würde ich gerne auch dir stellen. Die erste Frage bezieht sich auf ein Buch, das dich vielleicht in deinem Leben sehr stark geprägt hat und wo du sagst, das ist etwas Besonderes.
Auch da, ich habe schon viele gute Bücher gelesen. Eins, was ich zuletzt gelesen habe, was ich total cool fand, war von Dorothea Assig und Dorothea Echter. Ambition heißt das. Da geht es darum, ja, wie man Ambitionen in die Welt bringen kann, wie man große Karrieren, ja, Ambitionen auch verwirklichen kann. Was braucht es da eigentlich für jenseits von Fachkompetenz? Und das fand ich sehr, sehr spannend, sehr inspirierend, habe ich viel mitgenommen.
Okay, muss mir reinschauen. Das ist, die sind ja auch sehr, sehr aktiv, auch in Deutschland, ja, im Social Media Bereich. Okay, wenn du jetzt mit all deiner Erfahrung zurückschauen würdest und hättest der 20-jährige Eva einen Ratschlag per SMS schicken können oder einem jungen Menschen heute, was würdest du für 160 Zeichen dort eintippen wollen? Ne?
Ja, noch so ein bisschen mehr links und rechts zu schauen. Und ich war immer sehr auf die Uni fokussiert, muss ich zugeben. Und ja, die Zeit zu nutzen, um mal so andere Settings noch zu explorieren quasi. Also ich denke mir oft im Nachhinein, Mensch, im Studium gab es doch so viel Zeit noch, da hätte man Praktika machen können oder so viele Sachen sich nochmal anschauen. Diese Zeit, die Flexibilität habe ich jetzt einfach nicht mehr, weil ich voll berufstätig bin. Und da denke ich mir oft so, Mensch, das hätte man ja so, noch so ein bisschen so Tucken offener,
Aber
aktiver.
du bist gerade eben an einer Nummer 7 weltweit Universität und wenn du ein bisschen mehr Zeit der Freizeit gewidmet hättest, vielleicht wärst du jetzt nicht da. Von der Seite ist es auch nur extreme Einsätze liefern extreme Ergebnisse. Ja. Könnte auch der Fall sein, auch wenn du jetzt einiges verpasst hast. Und letzte Frage, Eva. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Kannst dir gerne ein paar Stunden Zeit nehmen, um nachzudenken.
Ich würde sagen, so mit den eigenen Werten im Einklang zu leben. Also, dass man sich bewusst darüber wird, was sind denn eigentlich so die, was ist für mich das Wichtigste im Leben und wie kann ich das gut realisieren? Und das finde ich wichtig, dass man auch schon das frühzeitig macht und nicht erst, wenn das Leben schon fortgeschritten ist und dann feststellt, ich habe was verpasst. Genau.
Haben wir nicht einen Wertewandel?
Zum Beispiel wichtig, bitte?
Haben wir einen Wertewandel entlang der Lebensphasen?
Ja, auf jeden Fall. Es ist häufig so, also junge Menschen sind ja im Aufbau. Da spielen dann so Dinge noch, also geht los quasi im Teenageralter, wo natürlich erstmal romantische Beziehungen eine große Rolle spielen. Auch so evolutionär betrachtet, weil es natürlich wichtig ist, Partnerschaft zu etablieren, Nachwuchs. Dann diese ganze Aufbauphase mit Kindern, Beruf, Karriere, Geld, Haus. Das ist so diese typische Phase im jungen, mittleren Erwachsenenalter. Und irgendwann im hohen Alter macht das aber nicht mehr so richtig Sinn. Also ein 90-Jähriger, der muss nicht an seiner Karriere schrauben und sich immer weiter maximieren, sondern da findet ein Wertewandel statt in dem Sinne, dass dann das Lebensende immer salienter wird und man sich dann eher fokussiert so auf die kleinen schönen Momente. Wo habe ich denn positive Gefühle im Alltag? Auch eher auf enge, positive Beziehung, anstatt jetzt ein riesen Netzwerk die ganze Zeit aufrechtzuerhalten, weil das einfach adaptiver ist und mehr passt zu dieser Lebensphase.
Okay.
Und gerade im hohen Erwachsenenalter geht es auch viel darum, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann, weil natürlich körperlicher Abbau, Krankheit, Tod, das sind alles so Themen, da kann man nur bedingt gegen anarbeiten, die muss man letzten Endes akzeptieren. Deswegen ist das weniger so diese Phase, wo man durchpowert, sondern dann eher in diese Akzeptanz reinkommt. Und ich finde aber, da können wir uns total viel rausnehmen, auch schon als junge Menschen. Wir wissen ja alle gar nicht, wie alt wir werden und häufig verlieren wir uns so in den Kleinigkeiten des Alltags und indem man sich mal überlegt, wie würde ich denn zurückschauen, wenn ich jetzt mit 90 auf dem Sterbebett läge? Wie würde ich mein Leben dann vielleicht leben wollen? Dann bekommen wir so eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge und dann nochmal ganz anders priorisieren.
Und was sind deine Werte, auch vielleicht im Wandel?
Also aktuell brenne ich schon sehr für meinen Job. Mir macht das inhaltlich total viel Spaß, da Sachen aufzubauen und mitzugestalten. Mir sind aber auch Beziehungen wichtig, zum Beispiel meine Partnerschaft, Freundschaften, die ich sehr schätze. Ich freue mich auch, wenn ich die dann alle wieder treffe, wenn ich in Berlin bin. Ja, das ist so mein Fokus. Gesundheit ist mir auch wichtig. Ich gehe zum Beispiel ganz viel und ganz regelmäßig joggen, so als Ausgleich.
Sehr schön.
Ja.
Super. Nein, das ist doch eine sehr gute Botschaft zum Abschluss des Gesprächs. Ich bedanke mich herzlich für diesen spannenden Austausch. Ich habe viel gelernt. Ich wünsche dir viel Freude in Kalifornien. Guten Abschluss die nächsten 4 Wochen und bis dahin ein wunderbares Wochenende. Danke dir.
Danke, das war ein echt tolles Gespräch. Vielen Dank.
Danke.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.